Vanguard. Kitschak Op fühlte sich im Inneren des Vanguard-Habitats vollkommen zu Hause. Diese Entdeckung überraschte sie. Sie hatte zur ersten Gruppe von Besatzungsmitgliedern der Titan gehört, die zu der künstlichen Welt geschickt worden war. Neben Diana Troy, Christine Vale, Ingenieur Kandal, Counselor Huilan, Dr. Setente und etwa einem Dutzend anderer. Frane, der bedeutendste Nail-Gast der Titan, hatte eine Reihe von militärischen Mitarbeitern der Nail ausgesucht, um sie ebenfalls zu begleiten, und nun waren alle damit beschäftigt, die schlafende Welt wiederzuerwecken. Die vorher so unkooperativen Nail-Soldaten waren offenbar viel leichter zu überzeugen gewesen, nachdem man ihnen die Zerstörung gezeigt hatte, die auf Ogin stattfand, und die konkreten Pläne, die die Titan und die Romulaner ausgearbeitet hatten, um so viele seiner Bewohner wie möglich zu retten, indem man sie zum Vanguard-Habitat brachte. Kitschak Op arbeitete pausenlos an den veralteten Computern, indem sie ihr vorderstes Paar Beine und alle 12 Tentakel einsetzte, die aus ihrem Kopfsegment herausragten. Das System war so archaisch, dass es schon lachhaft war. Es war nun an ihr und ihrem Team, die interne Struktur des Habitats so schnell wie möglich nachzurüsten, um sicherzugehen, dass es den Belastungen des Schleppbetriebs, des Warpreisens und der Passage durch den Raumspalt, durch den die Titan hierher befördert wurde, gewachsen war. Laut des Geplappers im Comm-System war gerade von der Titan und Donatras Flotte eine weitere Welle von Nail-Flüchtlingen hergebeamt worden, was bedeutete, dass wahrscheinlich nicht mehr viele Massentransporte nötig sein würden, bevor das Habitat vor 1 Million Personen oder mehr wimmeln würde. Die Shuttle-Teams, die die geplanten Rettungen leiteten, und die Transportingenieure der Rettungsflotte schienen ihre Arbeit ganz ausgezeichnet zu machen. Kitschak Ops Aufmerksamkeit wurde auf ein Jubeln gelenkt, das sie über das Comm-System hören konnte. Es kam nicht von innerhalb des Asteroidenhabitats, sondern aus einer anderen Quelle. Anscheinend waren die Shuttles Holiday und Marcellus und 3 romulanische Schiffe gerade von der Oberfläche zurückgekehrt und hatten eine große Anzahl Nail und andere Einheimische mit sich gebracht, die nicht vom letzten Massenbeamen erfasst worden waren. Die genaue Information war zu gestört, als dass ihr Translator sie exakt hätte analysieren können, aber sie las genügend gute Neuigkeiten aus der Übertragung heraus, dass sich ihre Stimmung beträchtlich verbesserte. Sie fühlte ein Ziehen an ihrem mittleren Bein und drehte ihren Kopf, um zu sehen, wer sie unterbrochen hatte. Es überraschte sie, dass es das vielteilige Mitglied der Suchenden der Buße war, Lofi, wenn sie sich richtig an den Namen des Wesens erinnerte, und den fast rindsähnlich aussehenden Begleiter der unabhängig segmentierten Kreatur.
»Wir wollen helfen«, sagte Lofi, »wie auch immer wir können. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Nail-Computern, und Fasaröl war bei seinen Leuten vor seinem Apprentening ein Krolook Finchal.«
Kitschak Op war sich nicht ganz sicher, was Lofi gerade gesagt hatte, aber sie nahm an, dass sie für das Angebot dankbar sein sollte.
»Jede Hilfe, die Sie bieten können, wird dankbar angenommen«, sagte sie, während sie mit ihren wogenden Tentakeln ihre Worte unterstrich.
Sie hoffte, dass ihr Universalübersetzer das Ganze in annehmbares Nail übersetzen würde. Und obwohl der Platz um sie herum durch die Ankunft der beiden Suchenden etwas beengter geworden war, fühlte es sich für Kitschak Op gut an zu wissen, dass sie neben 2 anderen arbeiten würde, deren Herzen und Gedanken genauso wie bei ihr auf die bevorstehende Aufgabe konzentriert waren. Shuttle Beiderbecke. Hatschesa hatte es geschafft, den Navigationsdeflektor und die Schilde zu aktivieren, kurz bevor das Shuttle überflutet und untergetaucht worden war. Außerdem hatte sich die Trennwand des Cockpits automatisch versiegelt und schützte so die vordere Kabine sowohl vor den Elementen als auch vor den verzweifelten Flüchtlingen. Glücklicherweise hatten die Schilde der Beiderbecke gehalten und hielten die Fluten draußen zurück. Die Tatsache, dass alle außer den Piloten ebenfalls dem Cockpit ferngehalten wurden, gab Desjok und Hatschesa ein paar wertvolle Momente, um sich zu sammeln. Desjok überflog die Instrumentenanzeigen und ignorierte die mit trübem Wasser ausgefüllten vorderen Fenster zugunsten der Bilder auf den Monitoren, die in die Konsole unter ihnen eingesetzt waren. Auch wenn das, was die Bildschirme zeigten, bestenfalls verschwommen war. Alles, was des Jog sagen konnte, war, dass mehrere undeutliche Objekte durch die Brühe auf das Shuttle zustürzten.
»Wir stehen auf jeden Fall auf dem Kopf«, sagte Hachesa, während seine Hände noch einmal über die Kommkonsolen flogen.
»Da ist Obich«, fügte er hinzu und zeigte auf den Boden. Die künstliche Schwerkraft, die automatisch aktiviert worden war, als das Shuttle umkippte, fühlte sich so angenehm an, dass es ihn fast desorientierte. Aber Desjok wusste, dass dieses Gefühl trügerisch war. Er gab ein paar Befehle in den Computer ein und konnte spüren, wie das Schiff sich um ihn herum bewegte. Plötzlich krachte etwas Großes und Dunkles gegen das Vorderfenster. Es schien ein Stück Gebäude zu sein, aber wegen der trüben Beleuchtung im Wasser war das schwer zu sagen. Funken schossen aus einer der oberen Konsolen und entzündeten seine Flügel, die ordentlich hinter ihm zusammengefaltet waren. »Ich kann mich jetzt nicht um ein paar versenkte Federn kümmern«, dachte er und war froh, dass sein äußeres Gefieder kein Empfindungsvermögen hatte. Ein kurzer Blick auf die Konsolen zeigte, was die Funken bereits angedeutet hatten. Die Schilde versagten.
»Die Schilde sind runter auf 37 Lichtprozent«, verkündete Hachesa. »Wir müssen hier raus. Ich glaube, wir können lange genug überleben, um das Habitat zu erreichen, aber wir halten diesen Wasserdruck nicht viel länger aus sich.«
Das Com-Panel erwachte knackend zum Leben.
»Desjuk, Hachesa, sind Sie da?«
Sortellos Stimme klang nervös, verunsichert.
»Es geht uns gut, Lieutenant«, sagte Desjuk. »Wir versuchen jetzt, die beiden Bäcke hier rauszubekommen.«
Er betätigte die Kontrollen und fühlte, wie das Schiff leicht erzitterte, während es sich gegen das erdrückende Gewicht des Wassers erhob. Etwas Dunkles näherte sich ihnen von vorne, und er trieb das Shuttle noch härter an. Das dunkle Ding fegte knapp unter ihnen hinweg und verpasste sie gerade ebenso. Ein rinderähnlicher Körper krachte mit einem scheußlichen, dumpfen Aufprall gegen das Vorderfenster und verschwand dann in der Dunkelheit. Desjok versuchte nicht an all die Toten und Sterbenden zu denken, die sie hinter sich ließen, alle, die sie nicht hatten retten können.
»Noch 10 Meter bis zur Oberfläche«, sagte Hachesa. »Sieht aus, als wären wir gleich wieder im Freien.«
Desjok ließ sich durch seine Erleichterung über das Überleben des Teams von dem irritierenden Missbrauch der Föderationsstandardsprache des Kobliaten ablenken. Die Beiderbecke brach an die Oberfläche und stieg weiter nach oben in den düsteren, rauchgeschwängerten Himmel eines sterbenden Planeten. USS Titan. Akar beobachtete die Monitore in der hinteren Sektion von Titans Brücke, während das Shuttle Handy in der Nähe des Vanguard-Habitats schwebte und sich an seine Geschwindigkeit anpasste. Tufoks Schiff war von seiner dritten Fahrt mit einem weiteren Dutzend Überlebender zurückgekehrt, nachdem es der Titan und der romulanischen Flotte geholfen hatte, tausende weitere zu erfassen und hochzubeamen. Der Vulkanier hatte außerdem Überraschendes zu berichten.
»Eine der Flüchtlingsgruppen hat sich geweigert, der Logik zu folgen, Captain«, sagte Tufok vom Hauptschirm der Brücke aus. »Offenbar verbietet ihnen ihre Religion den Gebrauch jeglicher hochentwickelter Technik. Wir waren gezwungen, zu einer anderen, relativ unbeschädigten Siedlung weiterzuziehen, um stattdessen andere zu retten.«
»Dann gibt es nichts mehr, was wir für Sie tun können«, sagte Captain Riker mit grabesschwerer Stimme. »Rücken Sie zum nächsten Ziel vor. Ihr Team war immer noch erfolgreicher als die meisten anderen, selbst mit diesem Rückschlag.«
Tufok nickte und deutete auf etwas hinter ihm.
»Ich nehme an, dass das zum Teil mit der Wirkung zu tun hat, die Mekri-Cook auf einige der emotional eher unbeständigen Flüchtlinge hat, Sir. Er hat einen ungemein beruhigenden Einfluss.«
Akar biss die Zähne zusammen und trat einen Schritt vor.
»Commander, wie lauten die Koordinaten der religiösen Gruppe?«
Auf dem Bildschirm sah man, wie Tufok eine Augenbraue hob und seinen Blick zur Seite schwenkte, um den kapillanischen Admiral anzusehen.
»Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten, Admiral. Allerdings macht die atmosphärische Ionisation über dieser Region des Planeten die Anwendung von Transportern unratsam. Wünschen Sie, dass ich einen weiteren Versuch starte, Sie zu überzeugen? Ich hätte gedacht, Sie würden damit Captain Riker übereinstimmen.«
Akar spürte etwas in Tufoks Worten, das fast wie ein Vorwurf klang. Wieder rührte sich in ihm mehr als 3 Jahrzehnte alter Groll, aber er drängte ihn zurück.
»Nein, finden Sie ein anderes Zielobjekt. Wenn Sie sich entschlossen haben, für Ihren Glauben zu sterben, müssen wir diesen Wunsch respektieren.«
Als seine Lippen zu zittern begannen, drehte er sich schnell um. Die Rettungsmissionen wurden immer gefährlicher, da die Energieentladungen des Proto-Universums zunahmen. Ein romulanisches Schiff, die Charien, war durch 2 gleichzeitige zwischenräumliche Energiestöße, die zu schnell aufgetaucht waren, um sie zu umgehen, und direkt durch den Energiekern geschossen waren, zerstört worden. Ein weiteres von Donatras Raumschiffen war zu beschädigt, um es weiter zu nutzen, und musste abgeschleppt werden. Auch die Shuttles der Titan hatten Prügel einstecken müssen. Die Beiderbecke hatte es wohl gerade soeben geschafft, nicht von einem Tsunami zermalmt zu werden, und war für eine kurze Inspektion in die Hauptshuttlebucht zurückgekehrt. Akar ging zu einer unbesetzten Brückenkonsole und betrachtete die Informationen, die Tufok übermittelt hatte. Die Koordinaten der religiösen Gruppe lagen in einem abgelegenen Wüstengebiet, einem Ort, der bis jetzt von den allgegenwärtigen Katastrophen, die überall sonst auf dem Planeten auftraten, relativ unberührt geblieben war. Offenbar war es für diese zurückgezogenen Leute ziemlich einfach gewesen, sich der Notwendigkeit zu handeln zu entziehen. Ihre Entscheidung, Hilfe abzulehnen, schien unüberlegt und selbstsüchtig. War ihre Entscheidung die gleiche, die er vor all den Jahren auf dem Planetoiden 437 getroffen hatte? Die Entscheidung, deren Ausführung Tufok verhindert und damit eine Freundschaft beendet hatte, die mehr als 1 Jahrhundert früher auf der Excelsior begonnen hatte? Sein eigener, wachsender Zorn beantwortete die Frage für ihn. »Wie können Sie es nur wagen, die Hilfe abzulehnen, die Sie retten könnte? Sie und Ihre ganze Rasse?« Sein Blut kochte. »Wir riskieren alles, um Sie zu retten, und dennoch lehnen Sie unsere Hilfe ab.« Er schloss seine Augen, traf eine Entscheidung und eilte zum Turbolift. Als er darin war, bellte er einen Befehl in seinen Kommunikator.
»Computer, lokalisiere Chief Axel Bolayi.«
Er hasste es, den frisch gebackenen Vater auf eine Mission mitzunehmen, die ihn direkt der Gefahr aussetzte. Aber bis die Titan nach Hause zurückgekehrt war, befanden sich alle in Gefahr. Und im Moment brauchte er einfach einen guten Piloten.